denke, wir machen hier eine kleine Pause. 5 nach halb 9 auf der Frequenz 92.4 in München oder über Satellit oder Kabel haben Sie eingeschaltet bei Radio Horeb, bei der Standpunktsendung zum Thema Gott zeigt seine Macht im Erbarmen. Unser Referent ist Professor Jörg Splett, Philosophieprofessor. Wir haben eben einen ersten Teil seines Vortrags zum Thema gehört und nun geht es weiter mit Gott zeigt seine Macht im Erbarmen.
Jetzt kommt der Punkt 3 und der heißt jetzt endlich unser Zielwort Barmherzigkeit. Jede Sure im Koran beginnt mit den Worten im Namen des barmherzigen und gnädigen Gottes. Das Höchste, was Menschen vermögen, ist Gnade vor Recht ergehen zu lassen. Darum hat im Staat dieses Vorrecht der König oder der Präsident. Das ist tatsächlich das Äußerste an Macht, was Menschen möglich ist, nicht das Recht außer Kraft zu setzen, aber Gnade vor Recht ergehen zu lassen. Damit wird vielleicht in einem ersten Schritt schon deutlich, woher dieses Wort, das aus einem der Orationen, der Gebete der Kirche stammt, dass Gottes Macht sich im Erbarmen zeigt, wo das ihren Sitz hat. Die Frage aber jetzt an die menschliche Macht ist, macht Begnadigung gerecht? Die Begnadigung begnadigt, aber macht sie gerecht? Und das müssen wir sehen vor dem Hintergrund der Reue. Der Schuldige, der seine Tat bereut, der sagt in einem ersten Schritt, ach, was habe ich getan? Tiefer aber sagt er, der Philosoph Max Scheler hat das erarbeitet, ach, was bin ich für ein Mensch oder sogar, was muss ich für ein Mensch sein, der ich solches tun konnte? Es bleibt also nicht bei der Tat, sondern die Reue bezieht sich bei ernsthafter Schuld auf mich selbst. Was muss ich für jemand sein, der das tun konnte? Vielleicht wünscht ja der Bereuende, seine Tat könne ungeschehen gemacht werden. Aber das kann er nur wünschen, nicht wollen, weil er nämlich weiß, dass das unmöglich ist. Ungeschehen machen kann noch nicht mal Gott etwas, was geschehen ist. Es gab so Dialektiker zu Anfang des Mittelalters, die so etwas gedacht haben, haben gemeint, Allmacht muss doch auch über alle logischen Schritte hinweggehen. Das stimmt nicht. Ungeschehen machen kann und will auch Gott nichts. Das ist unmöglich. Also, was macht denn der Reuige? Vielleicht wünscht er sich, die Tat würde vergessen. Aber auch das will er nicht wirklich. Denn er sehnt sich doch in seinem Besten nach dem Sieg des Guten, nach dem Sieg der Wahrheit, wider sich selbst, wie wir ja erwogen haben. Also das kann es nicht sein. Er ist vielleicht in Versuchung, sich zu entschuldigen. Das heißt, seinen eigenen Schuldanteil an dem, was dort geschehen ist, zu verkleinern. Aber das auch will nicht derjenige, der wirklich bereut, weil es nämlich neue Schuld wäre. Was er will, ist Vergebung und Verzeihung, nicht Entschuldigung. In der Alltagssprache unterscheiden wir dazwischen nicht. Wir unterscheiden nicht zwischen Vergebung und Entschuldigung. Aber näher besehen stehen diese beiden Worte geradezu im Gegensatz zueinander. Dem kranken Kind schreibt die Mutter eine Entschuldigung. Der Schulschwänzer fehlt unentschuldigt. Entschuldigen heißt sagen, du warst es nicht, sondern die Umstände, das Wetter, die Nerven, was auch immer, die Gesellschaft. Verzeihen heißt sagen, du warst es. Und ich räume dir und mir, ich räume uns neue Zukunft ein. Das heißt, wer wirklich bereut, der will nicht entschuldigt werden, sondern der ersehnt Vergebung und Verzeihung. Das heißt, eine neue Annahme seiner selbst mit seiner Schuld, die selber natürlich unannehmbar ist, aber nicht abzüglich der Schuld. Was bleibt denn von uns übrig, wenn wir unsere Schuld abziehen? Aber man kann doch nicht erwarten, dass der andere oder dass Gott oder irgendwer unsere Schuld gutheißt, nachdem wir sie selber verurteilen. Es kann also nur